Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John und Lars. Wir unterhalten uns über die verschiedensten Themen aus den Bereichen Survival, Bushcraft und Gear, sowie heute aus aktuellem Anlass auch über das Thema Katastrophen und wie man Katastrophen handeln kann oder vielleicht auch nicht. Und ich reiche dazu das Wort an John.
Ja, herzlichen Dank, Lars. Wunderbar, wieder hier zu sein mit dir auf diesem Talk. Genau, das aktuelle Thema ist eine Naturkatastrophe. Katastrophe ist ein Überbegriff und wir werden uns mal auf diverse Naturkatastrophen ein bisschen einschießen, mit dem Schwerpunkt natürlich dem Erdbeben.
Ja, Naturkatastrophen verursachen ja schon seit Jahrtausenden eine Menge Leid und Zerstörung. Manche Naturkatastrophen sind natürlich auch in einem gewissen Maße wichtig, weil sich die Natur ja auch wieder neu erschafft und weil das ja ein neuer Anfang ist. Es ist natürlich immer tragisch und das soll auch jetzt gar nicht falsch rüberkommen, wenn Menschenleben da in Mitleidenschaft gerissen werden. Und jedes Opfer, sei es auch nur, wenn es verletzt ist, ist natürlich immer ein Opfer zu viel. Darum geht es aber auch gar nicht, sondern wir wollen einfach mal die Naturkatastrophen aus fachlicher Sicht durchleuchten, wie das aus Sicht eines Überlebenstrainers ist und wie man sich da verhält. John, hast du denn schon mal eine Naturkatastrophe miterlebt?
Ja, nicht jetzt in diesem Ausmaß, wie wir es gerade in den Medien hören, mit diesem Erdbeben in der Türkei und Syrien, sondern ich hatte schon starke Stürme erlebt, da war ich draußen, zum Beispiel Lothar war so ein heftiger Sturm, wo ich das am eigenen Leibe miterfahren durfte. Ich hatte aber glücklicherweise noch nie jemanden in oder mit einer Naturkatastrophe verloren. Ich war aber schon mit Leuten in Kontakt, die zum Beispiel den Tsunami in Asien erlebt hatten und mit denen natürlich dann das Ganze auch besprochen und durchgespielt haben. Ja.
Es waren ja ziemlich viele Schweizer damals auch in, vor Ort, als dieser schreckliche Tsunami gewütet hat. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, aus den ganzen Medienberichten wurden ja viele Paare interviewt, die dort vor Ort waren und genau, da ist mir das aufgefallen, da war erstaunlich viel aus der Schweiz zu sehen, also an Publikum, Besuchern da und ja, es hat ja eigentlich jeden getroffen aus der ganzen Welt, der da vor Ort war, der war ja von dieser schrecklichen Katastrophe betroffen. John, lass uns aber vielleicht erstmal systematisch anfangen mit dem Thema Sturm. Stürme sind ja auch manchmal auch zeitlich wiederkehrende Naturkatastrophen, die teilweise verheerende Folgen mit sich bringen können. Wie ist denn das so in der Schweiz? Stürmt es da viel?
Ja, wir haben schon auch Perioden, wo Stürme da sind. Gerade die Herbststürme sind bei uns relativ bekannt. Auch in den Bergen kann es immer mal wieder zu gröberen Föhnstürmen, sagt man denen, kommen. Und da kann schon der eine oder andere Schaden passieren. Glücklicherweise sind unsere Bauten, gerade Häuser und so weiter, sind sehr gut und stabil, gerade halt auch Sturm- und Erdbebensicher gebaut, was in anderen Ländern eher weniger der Fall ist. Aber wir kennen Stürme, wir sowieso, wenn wir draußen sind und Kurse geben. Du weißt ja, wie ich, dass das einer unserer größter Feinde ist, wenn wir im Wald unterrichten, dass wenn ein Sturm aufzieht, dass es halt dann im Wald wirklich auch gefährlich werden kann, wenn man keinen Schutz hat.
Genau. John und ich, wir veranstalten ja Überlebenstrainings, der John in der Schweiz, ich hier in Deutschland und da zeigen wir eben Menschen, wie man in der Natur überlebt und es gehört natürlich auch zu unserem Job, dass wir Leute, jetzt haben wir es, auf die Gefahren von Stürmen im Wald hinweisen und der Wald wird bei Eintreffen eines Sturms tatsächlich lebensgefährlich. Und da muss man natürlich voll aufpassen und am besten das Waldstück sofort verlassen, was natürlich nicht immer möglich ist. Und der John wird euch jetzt mal was dazu sagen, eine kleine Handlungsempfehlung geben, dazu, wie man sich im Wald bei Sturm verhält.
Ja, sehr gerne. Es geht nämlich darum, dass wir einerseits die Natur wahrnehmen. Wenn wir in einem Wald sind, dann kann schon eine kleine Brise das Gefühl im Wald verändern. Und zwar, sobald sich die Bäume anfangen bewegen, dann spüren wir das und wir hören das auch. Das heißt, wir haben das, der Wind, der durch die Äste weht, sei es jetzt im Winter oder auch im Sommer, werden wir das hören. Wenn dieses Geräusch oder dieser Wind zunimmt, dann hat das irgendwann mal eine bedenkliche Kilometeranzahl erreicht und das bezeichne ich, wenn die Bäume anfangen zu sprechen. Das hört sich vielleicht ein bisschen esoterisch an, ist aber überhaupt nicht esoterisch, sondern wenn Bäume anfangen zu knarzen und also zu knurzen.
Physikalisch meinst du?
Genau, richtig.
Ja.
Nicht, dass sie mit mir anfangen zu sprechen, dann ist es nicht mehr so schlimm, dann muss ich nicht mehr aus dem Wald, dann sollte ich gleich da bleiben. Aber nee, grundsätzlich, wenn die Bäume anfangen zu knarzen und zu knurzen oder sich sogar berühren und aneinander reiben, dann gibt es spezielle Geräusche, die man so nicht kennt im Wald. Und sobald man solche Geräusche hört, ist es höchste Eisenbahn, weil dann ist wirklich der Moment gekommen, wo es zu abbrechenden Ästen oder halt auch sogar umfallenden Bäumen kommen kann.
Für den Zuschauer ist es vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, weil der ein oder andere von euch Hörern vielleicht noch keine Zeit im Wald verbracht hat, wenn es da mal richtig zur Sache geht, windtechnisch. Und man muss das nochmal ein bisschen untermauern, was der John gerade gesagt hat, weil es kommt nicht nur zum Umfallen oder zum Umstürzen von Bäumen, sondern das Hauptproblem ist ja tatsächlich auch, dass die Äste herunterfallen, die jetzt vielleicht irgendwie abbrechen oder vielleicht schon lose da hängen oder aus Totholz bestehen. Und diese Äste nennt man nicht umsonst Witwenmacher, weil die tatsächlich mit einer krassen Wucht nach unten fallen und je nach Astgröße und je nachdem, wie der Einschlagwinkel des Astes und wie der einen trifft, kann es natürlich schwere Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben. Und da muss man natürlich höllisch aufpassen. Und in der Hinsicht hat John natürlich vollkommen recht. Sobald ein Sturm naht, solltet ihr den Wald verlassen. Aber es gibt tatsächlich auch noch Stürme. Die sind eigentlich gar keine Stürme, physikalisch natürlich schon. Aber die kündigen sich nicht als Sturm an, sondern die kommen mit einem Gewitter. Und der John hat da bestimmt auch schon Erfahrungen mitgemacht. Wenn das Gewitter einsetzt, hat man nämlich auch einen Sturmeffekt.
Genau. Und zwar ist es vielfach zu beobachten, dass vor einem Gewitter eine Sturmfront naht. Das heißt, es kommen so böenartige Winde und das ist vielfach gerade bei uns in der Schweiz vor einem Gewitter zu spüren. Und da sind wir bereits eigentlich im Gefahrenbereich. Es kann aber auch sein, dass während des Gewitters auf einmal starke Winde aufkommen, weil ein Gewitter ist immer noch ein Phänomen, das nicht ganz geklärt ist oder auch wann es kommt und wo es kommt. Da ist, glaube ich, der Wetterdienst immer noch ziemlich am Tüfteln, um herausfinden, was für Parameter da greifen würden. Für uns ist einfach klar, dass das Gewitter an und für sich ist für uns im Wald kein Problem, wenn wir Schulungen geben, sondern es ist wirklich der Wind, der da aufkommt, die starken Böen, die da unter Umständen, wie du vorher erwähnt hast, die Äste natürlich zu tödlichen Geschossen werden lassen kann.
Ja, der Blitz oder das Risiko, von Blitz getroffen zu werden, ist dermaßen gering, dass es etwa so wie einen Sechser im Lotto zu erreichen. Aber wie John schon sagt, die herunterfallenden Äste sowie die umstürzenden Bäume, die sind eben das Hauptproblem. Und ich mache das bei meinen Trainings immer so, ich beobachte das Wetter ganz akribisch. Und sobald ich da feststelle, egal ob bei Tag oder Nacht, dass da auch nur eine annähernde Gefahr droht, dann evakuiere ich die Leute zu einer sicheren Stelle, wo man eben nicht von Bäumen oder von Ästen erschlagen werden kann. Und falls ihr jetzt in einer Situation seid, im Wald, bei der ihr euch irgendwie vor dem Wetter schützen müsst, schaut eben, dass ihr vielleicht auf eine freie Fläche kommt bei einem hohen Wind, oder wenn der Sturm schon eingesetzt hat, wo ihr möglichst nichts habt, was jetzt von oben runterkommen könnte, und schaut vielleicht, dass ihr in eine Mulde kommt, dass ihr euch flach hinlegt, bis der Wind vorbei ist. Natürlich kann es auch ein paar Stunden dauern, wenn es blöd läuft, aber ich denke mal, das Überleben ist wichtiger. Und wie auch hier, bei allen anderen Sachen ist es immer so, vorbeugen ist besser als heilen, und daher geht bei Sturm oder bei starkem Wind auf keinen Fall in den Wald.
Genau. Das ist eine sehr gute Empfehlung. Das wird auch immer wieder empfohlen. Also je nach Waldgebiete wird sogar abgesperrt, dass man die Bevölkerung so versucht zu schützen. Und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die dann trotzdem noch mit dem Hund rausgehen und sagen, ja, kann ja nichts passieren, ist ja nicht so windig. Und dann trifft es eben tatsächlich den einen oder anderen Mal mit so einer Begebenheit, ja.
Vor allem das Problem ist ja auch in den Städten. Da kommen ja teilweise Dachziegel runter und Funkantennen stürzen ab oder so. Es gibt ganz verrückte Sachen. Und jedes Jahr gibt es in Deutschland Todesfälle, dadurch verursacht, dass Menschen eben nicht der Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes nachkommen und sich draußen eben bewegen. Und ja, das kann dann böse ins Auge gehen. Okay, damit hätten wir mal so ein bisschen das Thema Sturm angekratzt. Was wäre denn die nächste Naturkatastrophe, worüber der liebe John gerne sprechen möchte?
Ja, ich würde sagen, das nächste ist wirklich das aktuelle, das Erdbebenthema, weil, und zwar nicht nur wegen der aktuellen Begebenheit, sondern in der Schweiz hat man vielfach das Gefühl, dass wir ja nicht in einem Erdbebengebiet wohnen. Aber wenn man mal einige Millionen zurückdenkt, die Alpen, die sind ja aus einem gewissen Grund oder einer Aktivität der Erde entstanden, und da gab es natürlich Unmengen von Erdbeben. Und wir haben tatsächlich auch Erdbebengebiete, gerade in Basel zum Beispiel ist ein sehr großes Erdbebengebiet, was man eigentlich nicht so auf dem Schirm hat. Und trotzdem kann es mal passieren, und das ist wirklich das Krasse, dass wir jetzt wieder mal live Zeuge sind, dass wenn so ein Erdbeben eine gewisse Stärke hat, dass es tatsächlich zu enormen Schäden, zu enormen Verletzungen kommen kann und sogar zu vielen toten Menschen. Und vielfach wäre es für viele, die jetzt unter Umständen verletzt oder tot sind, mit einer Schulung oder mit einem gewissen Vorbereiten getan gewesen, dass sie da rausgekommen wären.
Ja, wir haben das gleiche Problem in Deutschland, das ist auch nur wenigen bekannt. Da gibt es so ein paar Erdbeben-Hotspots, wie zum Beispiel die Schwäbische Alb oder das Gebiet um Basel herum, die deutsch angrenzenden Städte, Lörrach oder so, sind übrigens auch Erdbeben-Hochburgen, kleine für deutsche Verhältnisse. Und man hat auch immer wieder mehrmals im Jahr Ausschläge auf der Richterskala, das kann man auch im Netz nachschauen. Auf der baden-württembergischen Seite vom Landesumweltamt, glaube ich, ist es. Da kann man diese Erdbebenmagnitude-Werte ablesen und auch die Beben sich anschauen. Oder wenn man da mal das Ganze so überregional betrachtet, ist es ganz interessant, wenn man sieht, wie viele Erdbeben eigentlich stattfinden, die man gar nicht mitbekommt. Und der Planet ist ja wild. Also ein großes Erdbeben ist ja auch bei uns durchaus möglich. Jetzt war das ja in der Türkei um ein Vielfaches stärker. Was meinst denn du genau mit den vorbereitenden Maßnahmen, also beziehungsweise mit den Sachen, wie man sich auf ein Erdbeben vorbereiten kann? Wie kann das der Zuhörer verstehen?
Ja, es ist natürlich, es gibt immer den Faktor X, den man nicht berechnen kann, aber grundsätzlich ist mal die erste Vorbereitung, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man weiß, hey, es könnte sein, dass ein Erdbeben einsetzt, und vor allem, wie merke ich, dass ein Erdbeben einsetzt? In erster Linie merken wir Menschen das kaum, oder also man ist extrem sensibel, dann kann man das wirklich, also eine Vorahnung haben. Was man aber weiß, ist, dass Tiere schon viele, viele Minuten vor so einem Ereignis reagieren. Das heißt, sie werden unruhig, sie werden nervös, sie möchten unter Umständen flüchten. Sie werden einfach andere Verhaltensweisen an den Tag legen als normalerweise. Und wenn man da...
Das ist das, was man bei Vögeln und Pferden auf der Weide so sieht. Meinst du?
Ja. Genau. Dass man wirklich merkt, okay, da ist eine Unruhe da, dass man dann einfach, man muss dann nicht in Panik fallen. Das gibt verschiedene Gründe, warum Tiere sich mal anders verhalten. Aber mit einbeziehen, dass unter Umständen so ein Erdbeben passiert. Das Problem ist natürlich, wenn es in der Nacht passiert, dann ist man nicht in seinem Bewusstsein, sondern man schläft da irgendwo gemütlich vor sich hin. Und wenn dann ein Erdbeben einsetzt, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das mal in Asien erlebt, dass ich in einem Bett lag und auf einmal hat alles so geschüttelt und geshakt. Ich habe eigentlich gedacht, ich träume, als ich aufgewacht bin, weil es war so surreal. Aber bis man dann begriffen hat, dass jetzt ein heftiges Erdbeben losging, war das Erdbeben damals bereits wieder vorbei. Und das ist natürlich tückisch. Aber wenn das am Tag passiert, wenn man die Tiere beobachtet, dann hat man schon mal einen ersten Indikator.
Ja, das ist natürlich im urbanen Raum vielleicht schwieriger, je nachdem, wo man sich befindet, obwohl es da ja auch Tauben gibt und andere Vögel und so. Aber es gibt tatsächlich eine Menge Augenzeugenberichte, die ja zum Beispiel auch den Tsunami vorhergesagt haben. Mhm. Also sprich, die Tiere haben dort irgendwie seltsam reagiert. Hunde sind auf einmal weggelaufen, ja. Pferde sind weggelaufen. Daran Minuten vorher schon, ja. Das fand ich das Interessante. Also es war so eine Art Vorwarnzeit. Und wenn man das hätte deuten können als Mensch, ja, wäre man vielleicht besser aus der Sache rausgekommen.
Ja, wir sind ja ein Organismus. Also die Erde ist ein Organismus, ein lebender Organismus, der bewegt sich ständig. Es ist alles in Bewegung. Wir sind Teil dieses Organismus. Die Tiere sind noch nicht so abgekoppelt wie wir Menschen und deswegen haben wir diese Sensorik auch nicht mehr, dass wenn da was unter unseren Füßen brodelt, dass da wirklich was dran sein könnte.
Ja. Also man sieht, in der Prävention steckt schon so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, beziehungsweise die Signale, wenn sie sich geben oder wenn sie sich zeigen, die auch zu deuten, obwohl das ja auch sicherlich nicht jeder kann, wenn man jetzt irgendwie in Gedanken ist oder ich meine, du hast ja gerade gesagt, du bist nachts aufgewacht und dann musst du es erstmal realisieren, was passiert und das ist natürlich tückig. Wenn du jetzt bei Tag irgendwo auf der Straße bist, dann kannst du natürlich entsprechend reagieren, weil du dann auch schon wach bist und schon alle Gedanken beieinander hast. Aber wenn du im Schlaf überrascht wirst, dann ist das natürlich eine krasse Geschichte. Was wären so Verhaltensweisen, wo du sagst, naja, die sind wichtig, die braucht man zum Überleben oder die können das Risiko senken, dass ich schwer verletzt werde?
Ja, also das Erste ist, wenn ich in einem Gebäude bin und nicht aus dem Gebäude kommen kann, dass ich mich dann unter einen Türrahmen stelle. Das ist auch.
Warum?
Das ist eigentlich die stärkste Konstruktion bei einer Tür oder bei einem Türrahmen im Verhältnis zum anderen Teil des Gebäudes. Das ist natürlich nicht überall so, aber in den meisten Häusern, wenn du dich unter einen Türrahmen stellst, dann hast du oben die Schwelle, die auf den Seitenzargen liegt. Und das heißt, dort hast du schon mal einen mehr oder weniger Schutz von herunterfallenden Geschichten. Und auch da natürlich, klar, wenn das Erdbeben eine gewisse Stärke hat, wie man jetzt zum Teil auch gesehen hat, dann nützt natürlich auch dieser Türrahmen nichts mehr. Aber in erster Linie ist das einfach mal den Halm, den wir greifen und wir stellen uns unter einen Türrahmen. Oder wir haben einen sehr stabilen Tisch, einen Massivholztisch oder so, dann können wir auch unter diesen Tisch krabbeln und uns dort einfach mal für die nächste Zeit aufhalten, bis da vielleicht das Gröbste durch ist.
Ja. Wie würdest du das im Freien handeln, wenn du jetzt von einem Erdbeben überrascht
würdest? Genau, wir gehen jetzt mal wirklich in die urbanen Gebiete. Wenn wir irgendwo in einer Stadt sind oder in einem Dorf, dann werde ich mich auf jeden Fall von den Häusern versuchen zu entfernen, gerade wegen runterfallenden Gegenständen wie Blumentöpfe, Fensterscheiben oder natürlich auch die Ziegel, die vom Dach fallen könnten, dass ich von denen nicht erschlagen werde. Wenn ich da die Möglichkeit habe, auf einen Platz zu gehen, dann gehe ich in die Mitte dieses Platzes und hoffe einfach dort, dass nichts mich erwischt.
Ja, die Handlungsempfehlungen sind ja sehr begrenzt. Man kann ja tatsächlich nicht viel machen, aber die wenigen Sachen, die man machen kann und die du gerade angesprochen hast, die können ja wahrscheinlich auch lebensrettend sein. Mhm. Und daher muss man sich damit befassen. Und ich fand es gut, was du eben gesagt hast, dass man sich auch mal damit auseinandersetzt. Einfach mal durchspielt im Kopf, wenn man abends im Bett liegt. Hey Mann, was würde ich jetzt machen, wenn ein Erdbeben eintritt? Und dann einfach mal überlegen, wo ist der nächste Türrahmen? Weil je mehr man der Psyche oder sagen wir es mal so, je mehr man die Psyche damit konfrontiert, desto besser konditioniert ist man später. Und desto mehr geht es Richtung Automatismus über. Genau. Das heißt, wir müssen nicht mehr denken, sondern wir handeln richtig.
Genau, richtig.
Okay, jetzt haben wir ja in der Türkei ein unendliches Leid, was ja auch wirklich herzzerreißend ist und einen traurig stimmt. Und ja, man sieht mal wieder, in privaten Kreisen werden Gelder gesammelt. Also der Bürger bringt eine Menge zusammen. Hast du da vielleicht eine Meinung zu oder würdest du uns mal über deine Gedankengänge dazu aufklären?
Ja, da gerne, ja. Also grundsätzlich wurde ein neues Wort oder wieder ein Wort aufgegriffen, jetzt in der Schweizer Medien, und zwar die Solidarität. Es wurde appelliert an die Solidarität der Bevölkerung, was ich jetzt so ein bisschen mit Corona auch verknüpft habe, diesen Begriff oder Solidarität. Irgendwann konnte man das fast nicht mehr hören oder die einen nicht mehr. Das war als erstes aufgeploppt und dann habe ich gehört, dass jetzt die Zahlen sind jetzt mittlerweile bei 15 Tausend Toten und natürlich zig Verletzten und dass es eine absolute Katastrophe ist und die Schweizer Bevölkerung sich wirklich solidarisch zeigt und dem Spendenaufruf der Glückskette gefolgt ist und die haben bis jetzt innerhalb von wenigen Tagen über 3 Millionen Schweizer Franken gesammelt. Und ich meine, das ist eine unglaubliche Zahl.
Ja.
So wie ich das beobachte in den letzten paar Jahren, ist wirklich, wenn es um Spenden geht, ist es massiv gestiegen, was ich eine wunderbare Haltung finde. Was mir aber dann gleich im Hinterkopf aufgeblitzt ist, wenn ich dann die anderen Schlagzeilen höre, wie gewisse Länder Milliarden in einen Krieg investieren, den sie grundsätzlich nichts angeht, das ist kein Problem. Aber wenn so eine Katastrophe ist mit Tausenden von Betroffenen, dann wird die Bevölkerung, und die Bevölkerung bist du und ich und der Nachbar nebenan, wo jeden Monat, ich weiß nicht, 20 Tage arbeiten geht und sein hartes Geld verdient, damit er einigermaßen sein Leben bestreiten kann, und die spenden. Aber die Staaten, die Banken, die wirklich, ich sag mal, Möhren haben, von denen höre ich irgendwie nichts. Und von denen, ich weiß nicht, ob die spenden, ob die da wirklich dabei sind, aber ja, weil eines der Hauptprodukte, die jetzt in diesen Krisengebieten Syrien und Türkei verlangt wird, respektive was jetzt notwendig ist, sind Decken, weil es ist ja minus, ich sage jetzt mal minus 5 Grad, und das ist scheißkalt. Also
Ja,
das ist nicht zu
ja.
überleben über längere Zeit ohne Schutz vor dem Klima, sprich Wärme. Und ja, wo sind die Decken? Ich meine, so eine Decke kostet nicht so viel, aber ein Panzer, Munition, das kann man dann liefern. Also wo sind da die klugen Köpfe, die Realität halt, ja,
Da bin ich
sehen?
voll bei dir,
Ja.
genau. Das ist eine falsche
Das ist eine
Prioritätensetzung.
Katastrophe,
Ja,
weißt
das ist die eigentliche Katastrophe,
Ja.
genau. Die armen Menschen dort vor Ort, die sind ja winterlichen Verhältnissen ausgesetzt. Und was man wissen muss, ist, dass es in solchen Situationen schwierig ist, die Körperwärme zu halten ohne Hilfsmittel. Das heißt, in der Türkei haben wir gerade von den Witterungsverhältnissen eine absolut lebensfeindliche Umgebung für den menschlichen Körper, weil der seine etwa 38 Grad nur schlecht halten kann, wenn er nicht über Heizung, über Decken, über eine hervorragende Bekleidung oder anderen isolierenden Sachen bzw. Wärmequellen verfügt. Und die Überlebenszeit in so einem bedrohlichen Zeitfenster, die kann, wenn es ungünstig läuft, vielleicht nur wenige Stunden betragen. Und man muss ganz klar wissen, so ein Erdbeben, wenn es stattfindet, ist ja nicht nur so, dass man dann vielleicht unter seinem Haus begraben liegt, sondern da brechen ja tatsächlich auch die Wasserleitungen. Das heißt, es kommt zu einem Wasseraustritt und wenn man da irgendwo verschüttet ist, kann es ja sein, dass die Bekleidung nass wird. Und dann liegt man mit nasser Bekleidung mit einem Riesenberg an Steinen, Beton oder Trümmern über sich irgendwo begraben. Und selbst wenn man dann noch lebt, sind es erstmal die Temperaturen, die extrem gefährlich sind. Und die nasse Bekleidung isoliert ja auch schlechter als trockene Bekleidung. Es gibt da so einen Wert, der etwa sagt, 20 bis 25 Mal isoliert nasse Bekleidung schlechter als trockene Bekleidung. Und das ist natürlich das Riesenproblem. Und bei so Leuten, die da verschüttet liegen, da zählen ja wirklich fast die Minuten, dass man die so schnell wie möglich da rausbirgt. Und das ist auch gerade das Problem, weil es fehlt ja schweres Gerät, es fehlt die Manpower, es fehlt der Hilfewille für diese Länder von den Regierungen. Klar werden da so kleine unterschwellige Hilfemaßnahmen gemacht und sicherlich ist auch das deutsche THW dann jetzt schon vielleicht vor Ort. Aber so, du hast es ja eben auf den Punkt gebracht, gell? Für Waffen und Kriege ist mehr Geld da und da ist auch kein Cent zu viel. Und was kostet eine schöne Wolldecke, eine einfache oder andere Sachen? Wie siehst du das denn jetzt? wie sind deiner Meinung nach die Überlebenschancen generell für diejenigen, die da jetzt noch irgendwie verschüttet sind oder auf Hilfe warten?
Ja, ich würde mal sagen, es gibt immer wieder Ausnahmen und an diese denke ich auch und hoffe ich auch, dass es gibt immer wieder Wunder, dass wirklich Menschen auch nach längerer Zeit so eine Strapaze überleben, weil sie erstens mal einen Überlebenswillen haben, weil sie sagen, hey, ich gebe nicht auf, oder einfach instinktiv, aber extrem zäh sind, weil gerade in Syrien und in der Türkei gibt es natürlich andere Parameter, nicht so, ich sage jetzt mal in der Schweiz, wo vielleicht der eine oder andere eher jetzt ein bisschen verweichlicht ist, was die Witterung anbelangt, und da hat man vielleicht eher noch ein Gefühl, oder man war öfters draußen, damit man sich an die Kälte gewöhnt hat. Und diese Menschen haben es natürlich ein bisschen einfacher.
Also du meinst, dass die Leute zum Beispiel vom Land oder so, die das eh gewöhnt sind, die jetzt nicht regelmäßig wie wir hier 25 Grad in der Wohnung haben, keine Dauerheizung, sondern die sowieso ein bisschen robuster von der Konstitution sind.
Gerade die Leute in Syrien, die haben ja jetzt das Erdbeben auch erlebt, in der gleichen Stärke, aber durch das, dass da viele Landleute oder respektive auf dem Land leben, gibt es da weniger Trümmer, die halt Leute dann eingeklemmt oder zerstört haben oder getötet haben. Die Überlebenschancen, wie du gesagt hast, die ist relativ gering, gerade wenn du dann liegst, du dich nicht bewegen kannst. Also der Blutfluss wird natürlich dementsprechend nicht angekurbelt und das kann durchaus halt innerhalb von weniger Stunden bis einige Tage dann zum Verhängnis werden. Ja.
Der Wärmeerhalt des Körpers ist ja nicht umsonst die erste Überlebenspriorität vor der Wasserzufuhr und vor dem vor der Ernährung, sage ich mal. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Also man überlebt ja eigentlich ohne Wasser in den meisten Fällen mehrere Tage, wenn es gut läuft. Man überlebt ohne Nahrung in den meisten Fällen bis zu einem Monat. Aber eine eiskalte Nacht oder einen eiskalten Tag, den überlebe ich vielleicht nicht. Und manchmal genügen da schon Stunden. Und wir wissen ja auch nicht, wie die Leute verletzt sind oder was die sonst noch für Probleme haben. Und es ist ja auch nicht nur so, dass die Kälte ein Feind ist, sondern wenn man da in den Trümmern verschüttet liegt, dann fehlt einem ja auch die Wasserzufuhr. Es ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Genau. Die Leute haben nichts zu trinken, die Leute haben nichts zu essen. Und wenn man ja wenig isst, dann friert man ja auch schneller. Das ist das Riesenproblem. Die haben Angst und man muss sich mal da reinversetzen. Überlegt euch mal, ihr wärt irgendwo verschüttet mit Trümmern über euch. Eure Bewegung ist eingeschränkt. Ihr könnt euch nicht bewegen. Es ist dunkel, es ist stickig, der Sauerstoff wird knapp. Ihr friert, ihr wisst nicht, ob ihr jemals wieder da rausgeholt werdet. Das ist dermaßen schlimm. Und auch die psychologischen Folgeschäden für die Opfer, das muss man ja auch mal besprechen, die sind ja auch immens. Diese ganzen Traumen, die dort entstehen im Kopf. Und es ist ein unsagbares Leid, was da unten gerade stattfindet. Ja, und daher unser Appell an euch, versucht in irgendeiner Weise zu helfen, spendet was Kleines, auch wenn ihr nur 10 Euro spendet. Jeder Cent wird da unten gebraucht und daher versucht was zu bewegen, weil das ist das Mindeste, was man tun kann.
Genau. Ja, und dann natürlich auf der anderen Seite die Vorbereitung, sich wirklich mit Katastrophen auseinanderzusetzen, weil es ist wie auch da jetzt in diesem Gebiet, die haben nicht damit gerechnet, dass es passiert, sondern es ist im dümmsten Moment passiert und das ist immer der Winter, weil, wie wir schon besprochen haben, die klimatischen Verhältnisse katastrophal sind und dementsprechend ist es wirklich wichtig, dass man sich da mal Gedanken macht. Man muss nicht hysterisch werden, man muss nicht überborden, man muss nicht einen Bunker bauen, sondern es geht einfach um, was wäre wenn genau. Sowas eintrifft.
Ja. Und hier muss man, wie bei allen anderen Katastrophen auch, erwähnen, dass eine gewisse Bevorratung, eine sinnvolle gestaltete Bevorratung an Lebensmitteln, Trinkwasser etc. immer Sinn macht, dass man autark vom System ist. Und das empfiehlt ja auch in Deutschland das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass jeder Bürger einen Grundvorrat an Nahrungsmitteln, Wasser und so weiter zu Hause vorrätig hält. Und das könnte vielleicht auch mal Leben retten. Und in der Schweiz seid ihr ja da extrem viel weiter als wir. Da ist es ja auch schon fast, ich sag mal in Anführungsstrichen, normal, auch wenn du mal zu mir gesagt hast, dass ihr da auch sehr auf dem, absteigenden Ast seid, im Gegensatz zu Deutschland. Seid ihr aber meiner Meinung nach immer noch deutlich weiter im Zivil- und Katastrophenschutz als wir. Kannst du das bestätigen oder?
Ich kann es weder bestätigen noch dementieren, weil in der letzten Zeit ist natürlich um dieses Thema Notvorrat, Krise viel Wandel passiert. Deswegen, ich weiß nicht, wie jetzt der heutige Stand ist. Es gibt immer natürlich noch die Menschen, die sagen, es ist überhaupt nicht notwendig, dass man sich da vorbereitet, kann ja sowieso nichts passieren, obwohl jetzt Krieg in der Nähe und so weiter. Es gibt aber natürlich ganz viele Menschen, die die Augen jetzt geöffnet bekommen haben durch all diese Szenarien, die wir in unserer Umgebung in Europa feststellen, wo wir sagen oder wo sie sagen, hey, ich glaube, ich muss schon ein bisschen für meine eigene Initiative sorgen und für meinen Schutz, für meine Familie und dementsprechend was auf die Seite legen. Gerade jetzt im Winter macht es natürlich, gerade auch in diesem Beispiel jetzt von der Türkei und Syrien, dass man halt auch genug warme Decken hat. Und das ist jetzt nicht einfach so, dass man diese dann spenden könnte, sondern wirklich für sich selbst oder für die Nachbarn, dass man irgendjemandem eine warme Decke geben kann. Decken und Zelte und Medikamente, das sind die drei Sachen, die ständig immer wieder auch in den Medien auftauchen, sobald es um Katastrophenhilfe geht.
Ja.
Also ist das, was ich natürlich auch zu Hause haben sollte. Und dementsprechend natürlich die ganze erste Hilfe, Medikamente, Schmerzmittel ist sicher was ich lieber ein Paket mehr in der Bevorratung oder im Hausschrank habe.
Ja, durchaus.
Als nichts.
Ja. Okay. Haken wir mal das Erdbeben ab, kommen wir zu einer nächsten schlimmen Naturkatastrophe, dem Vulkanausbruch. Und davor sind wir ja zum Glück, oder sagen wir es anders, zum Glück sind wir hier in Europa, in Mitteleuropa, relativ bisher verschont davon, obwohl es da Forscher gibt, die auch sagen, das kann in Deutschland stattfinden. Es gibt da, ich glaube, an so einem Institut in Potsdam, ich komme jetzt gerade auf den Namen, da wird eine Menge über Erdbeben geforscht. Habe ich auch mal eine interessante Doku gesehen, die gibt es auch übrigens auf YouTube. Und dort gibt es Meinungen, die sagen, dass es in Deutschland wahrscheinlich ist oder wahrscheinlicher wird im Laufe der Jahre und dass das auch ein Problem sein könnte mitunter. Hast du konkrete Handlungsempfehlungen für ein Erdbeben, lieber John?
Also ein Erdbeben...
Entschuldigung, ein Vulkanausbruch.
Ja, genau, natürlich. Ja. Wird unter Umständen auch ein Erdbeben geben, wenn ein Vulkan ausbricht. Also es sind kombinierte Katastrophen, die da auftreten können. Also grundsätzlich... Die erste Maßnahme ist natürlich, dass ich schaue, dass wenn dieser Fallout, respektive dieser ganze Rauch und diese Asche, dass ich die nicht einatme, weil unsere Lunge das nicht in größeren Mengen handeln kann. Also ich versuche sicher, meine Atemwege zu schützen. Das ist die einzige und erste Möglichkeit, die ich empfehle.
Ja, wie würdest du denn deine Atemwege schützen?
Ja, die gute Corona-Krise hat uns aufmerksam gemacht auf Masken, die unsere Atemwege schützen können. Da unbedingt natürlich weiterforschen, weil das mit dieser Chirurgenmaske ist ein absoluter Witz. Das hat nichts mit Atemschutzwege zu schützen zu tun. Wir brauchen mindestens FFP3-Masken oder noch gröbere, um wirklich gewisse Feinstaubpartikel von unserer Lunge fernzuhalten. Also das wäre eine Möglichkeit, Augenschutz im Sinne von Schutzbrillen, Ohren zumachen, das ist aber dann eher was, wenn es um atomare Geschichten geht. Aber grundsätzlich ist ein Vulkanausbruch, ich glaube, wirklich, ich sage jetzt mal, ich versuche ein anständiges Wort zu finden, aber wie sagt man dem, die Katastrophe vom Herrn oder so? Also wenn ein Vulkan wirklich ausbricht, den ganzen Himmel verdunkelt und Asche regnet, das ist schon hart. Also da.
Ja, wir hatten ja tatsächlich im 18. Jahrhundert, glaube ich, war das, einen Vulkan, der da irgendwo in der Südsee ausgebrochen ist. Und der hat tatsächlich dazu geführt, dass dieses bekannte Jahr ohne Sommer stattgefunden hat. Das heißt, der Vulkan hat dermaßen große Mengen an Asche in die Atmosphäre geschleudert und das über die verschiedenen Schichten hinweg, dass es tatsächlich zu einer Verdunkelung des Himmels kam. Das Sonnenlicht konnte nicht mehr durchdringen und das hat zu einer furchtbaren Hungersnot geführt, und zwar über ganz Europa. Da sind Tausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen tatsächlich ganz übel vor Hunger gestorben. Und die Folgen davon waren natürlich dass viele aus Europa heraus emigriert oder ist es emigriert? Also Auswand emigriert, gell?
Das könnte sein,
ja.
Ich bin der Deutsche.
Es gibt ja emigriert und emigriert. Ich glaube, emigriert ist das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Und genau, dazu kam es halt auch, dass dann die USA so stark besiedelt wurde durch Aussiedler, weil die eben davor geflohen sind. Und das muss, ich habe so ein paar Sachen dazu gelesen, das muss wirklich schlimm gewesen sein. Und die Ursache dafür war ein paar tausend Kilometer entfernter Vulkan. Also die Folgen, die du gerade angesprochen hast, die waren immens.
Und das Üble, das ist ja wirklich, ich habe mich vor einigen Jahren mal mit Vulkanen und Vulkanausbrüchen beschäftigt, habe das dann wieder ad acta gelegt, weil ich einfach gesagt habe, wenn das kommt, dann ist wirklich Kacke am Dampfen. Dieses Wort habe ich gesucht übrigens. Ah. Nicht das vom Herrn, sondern das.
Okay.
Und es ist tatsächlich so, dass viele europäische Vulkane, wie zum Beispiel Italien und wo auch immer noch Vulkane unterwegs sind, dass die alle eigentlich überfällig sind. Überfällig im Sinne von, die müssten rein zyklisch, wie man das so beobachtet hat, ja, ihre letzte Eruption schon gehabt haben. Und das ist schon krass.
Ja. Es gibt ja in Italien den Vesuv. Mhm. Der hat ja schon mal eine ganz verheerende Eruption mit sich gebracht, in der Antike, wo es wirklich eine Menge Tote gab. Da wurde das Volk wirklich von einer Lavaflut überrascht. Und erstaunlicherweise befindet sich dort am Fuße eine große italienische Stadt. Mhm. Eine, ich glaube, ist das Pompeji? Nee.
Oh, da bin ich überfragt.
Habe ich es auch gerade vergessen. Aber ja, könnt ihr mal schauen. Und das Krasse ist, die Bewohner hätten 20 Minuten Zeit, die Stadt zu verlassen, weil dieser Vulkan wird diese Stadt erreichen. Da sind sich italienische Vulkanforscher sicher und einig. Und der würde zu einer mindestens teilweise kompletten Zerstörung der Stadt führen, mit unsagbarem Leid und Menschenleben und Opfern. Aber trotzdem lassen sich die Leute dort nieder, die ziehen nicht weg, obwohl der ja tatsächlich noch ständig aktiv ist. Tja. Hast du da was zu sagen?
Ja, das, ich glaube, das ist in Verbindung mit den Wurzeln. Wir Menschen, wir kommen irgendwo auf diesem Planeten hervor, also meistens aus unserer Mutter. Und dann werden wir unsere Wurzeln setzen und säen. Und dementsprechend sind wir natürlich verbunden mit da, wo wir auf die Welt kommen, da, wo wir unsere ersten Lebensjahre bestreiten. Und ich glaube, das ist die Erklärung, dass man die Heimat nicht verlassen will oder halt erst im schlimmsten Fall.
Es ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, ich würde ja auch nicht meine Heimat verlassen wollen. Man ist ja gerne da, man hat ja sein Umfeld da. Aber wenn da so ein Vulkan brodelt und ständig da Aktivität zeigt, boah, also ich würde mich da nicht wohlfühlen.
Ja, aber das ist natürlich, die sind aufgewachsen mit diesem Vulkan. Das ist eine Liebe entstanden zu diesem Naturphänomen, weil es ist ja nichts anderes als eine, ich sage jetzt mal, eine offene Wunde, die ein bisschen blutet von der Erde. Und da fühlen sie sich wirklich auch verbunden, weil das ist eine Energie, das ist eine unglaubliche Energie, wo da auch im Erdreich ist. Und ja, ich glaube, ich kann verstehen, warum Menschen da bleiben wollen. Und vor allem, was man auch sagen muss, es kann ja überall irgendwas passieren. Klar ist das ein krasses Beispiel jetzt mit so einem Vulkan, aber ja, es ist ja jetzt nichts passiert und so denken die meisten Menschen.
Okay, also hoffentlich bleibt es auch noch lange so. Genau. Es ist ja auch problematisch beim Vulkan, da werden ja hochgiftige Gase freigesetzt, das fand ich interessant, die dann auch vielleicht noch Kilometer weit wirken, je nach Konzentration. Also es reichen, manchmal genügen ja so kurze Distanzen von 1, 2, 3 Kilometern, dass diese Gase verdünnt werden durch die restliche Luft. Aber manchmal gibt es da auch Hotspots, was die Konzentration betrifft. Und da kann es natürlich auch zu Atemwegsverätzungen bis hin zum Ersticken führen, weil diese Gase eben dermaßen ätzend und schädlich sind. Und da muss man schon mal ziemlich aufpassen. Und es ist ja nicht nur die Lava, die da herunterströmt und einen vielleicht jetzt erfassen könnte. Es ist auch die Hitze, die da entsteht und die Gesteinsbrocken, die nach oben geschleudert werden. Und warum sind denn die so gefährlich?
Ja, ich glaube, wenn man mal einen Kieselstein an den Kopf bekommen hat, weiß man, dass es sehr ätzend ist. Und wenn der natürlich dann größer wird und mit so einer Geschwindigkeit auf den Körper einprescht, dann nützt natürlich auch eine Ritterrüstung nichts mehr. Also ja, versucht es mal aus. Also wenn man gerade im Mittelalter die absolut katastrophale Bestrafung der Steinigung vielleicht mal in Erfahrung gebracht hat. Da wurden auch mit, ich sage jetzt mal, faustgroßen Steinen auf Menschen eingeballert und die sterben natürlich dann. Und so muss man sich das einfach in einem größeren Übermaß vorstellen, wenn da so ein Steinregen kommt, das nicht wie lockerflockigen Schnee in den Winterferien, sondern das ist dann wirklich heftigst. Ja.
Genau, vor allem, es muss einem ja bewusst sein, dass erstmal die Fallgeschwindigkeit eine sehr hohe sein wird, weil die werden ja teilweise Kilometer hoch geschleudert. Und was man auch nicht vergessen darf, diese Steine oder dieser Niederschlag, der da kommt, der kann ja Fingernagel oder fingerdick sein, bis hin zu riesigen Brocken, die dann wieder runterkommen. Und die durchschlagen natürlich auch Dächer. Und ich möchte euch dazu mal ein Beispiel erzählen. Denn vor fast 10 Jahren gab es ein schweres Gewitter hier in Süddeutschland. Da gab es einen Niederschlag in Form von Hagel. Und diese Hagelkörner waren teilweise so groß wie Tischtennisbälle. Und ein Freund, der im Stuttgarter Raum wohnt, der hat mir tatsächlich dazu ein Video geschickt, was er aus dem Dachfenster aufgenommen hat. Und ich konnte gar nicht meinen Augen trauen, denn man hat da tatsächlich gesehen, wie diese riesen Eier, sag ich mal, wie Geschosse durch die Dächer durchgehauen sind. Und ich habe gesehen, wie bei seinem Nachbar diese dicken Eisbrocken, sag ich mal, das Dach durchschlagen haben. Mhm. Die sind da durchgegangen, wie wenn man mit einem Messer in Butter sticht. Und das fand ich faszinierend, weil die dicke Dachziegel durchschlagen haben. Und auch der Dachziegel ist fast gar nicht zerbrochen, weil das war so eine starke, konzentrierte Energie. Wie so ein Durchschuss hat es ausgesehen. Krass. Also verrückt, wirklich verrückt. Und wenn man sich vorstellt, dass man sowas auf den Kopf kriegt oder auf den Körper, dann boah.
Ja. Das ist eine kurze Erfahrung, denke ich. So ein Teil auf dem Kopf und auf Wiedersehen.
Ja, genau. Also da kann man sich ja auch gar nicht vor schützen. Und auch ein Kfz, ein Auto, ist nicht unbedingt ein Schutz vor so etwas. Und daher, ja, muss man da schon ein bisschen aufpassen. Mhm. John, wir haken die Vulkangeschichte ab und gehen auch zu einer ganz schlimmen Naturkatastrophe über, nämlich zum Tsunami. Der Tsunami hat ja damals zu Hunderttausenden Toten und Verletzten geführt, war eine ganz schreckliche Katastrophe, eine Art Kettenreaktion hat da stattgefunden. Und es gibt ja so diese berühmten Bilder, ich kann mich an eine Aufnahme erinnern, da war eine Familie, die stand am Strand, eine deutsche Familie, und dann sagt die Frau auf einmal, oh, guck mal, das Wasser geht weg. Und der Mann, der Ehemann und die Kinder, die gucken dann und dann gibt der Mann seinen spaßigen Kommentar ab. Und auf einmal, ja, merken die, oh oh, das Wasser kommt zurück. Mhm. Was sagst du zu dieser psychologischen Reaktion?
Ja, ich glaube, es ist absolut verständlich, dass in so einem Moment man mit gar nichts rechnet, weil das war noch nie da oder zumindest es war noch nie so bewusst in den Köpfen. Ich glaube, wenn man heute das Wort Tsunami sagt, weiß jeder auf der Welt oder zumindest die medial oder mit Radio oder Fernsehen in Verbindung oder im Internet Verbindung haben, dass es ein Begriff ist. Dazu mal war Tsunami ein Fremdwort, man wusste nicht, was es ist. Und in diesem Moment, wenn das Wasser zurückgeht, dann verbindet man das vielleicht mit einer eher großen Ebbe. Und die Geschwindigkeit, die Zeit, das kann man wie nicht einschätzen, weil das sind ja Touristen. Touristen in diesem Sinne, also nicht nur Touristen, aber Touristen, die haben vielleicht mit dem Meer gar nicht so einen Kontakt und wissen nicht, wie die Gezeiten sind, wie das Meer sein kann und was da halt für Tücken mit sich kommen. Und deswegen, ich mache da keinem Tourist einen Vorwurf, aber es sollte in nützlicher Frist ein Mechanismus eintreten und der heißt Schutz, also sprich Gefahr. Man müsste die Gefahr riechen, weil es ist was, was nicht normal ist, das ist was völlig Außergewöhnliches. Und dann sollte man sich entweder an Leute wenden, die das wissen könnten, sprich die Bevölkerung, dass man sagt, hey, was ist hier los, ist das normal? Oder dass man einfach merkt, hey, stimmt was nicht, weil das ist ein Bauchgefühl. Und dann sollte man natürlich rennen. So schnell, so weit und so hoch wie möglich. Und das ist natürlich einfacher gesagt hier aus dem Studio, als wenn man da vor Ort ist. Aber ich glaube, der Instinkt, der Überlebensinstinkt ist bei den einen Menschen eher da oder noch eher ausgewachsen als bei den anderen. Und die hat es halt dann auch weggeschwemmt, oder?
Ja, also ich bin da voll bei dir. Das ist aus jetziger Sicht einfach, das zu bewerten. Aber das hätte auch uns passieren können, ja, weil das absolut gar nicht so im medialen Bewusstsein angekommen ist. Man kannte das ja vorher noch nicht in dem Rahmen. Aber hierzu habe ich eine kleine Geschichte. Und zwar, ich bin ja als Kind an der Mosel aufgewachsen, an der schönen, also ein toller deutscher Fluss im Tal gelegen, mit vielen schönen Steilhängen und guten Wein. Und an der Mosel habe ich als Kind oft am Ufer gespielt. Und früher gab es noch diese Schubschiffe. Also das sind zwei, das ist einmal so ein Schiff mit Motor. Und da an dieses Schiff wurde nochmal ein zusätzliches Schiff ohne Motor vorne dran gesetzt, um halt eben mehr Waren oder, sag ich mal, Güter, Kohle oder was weiß ich was transportieren zu können. Mhm. Und diese Schiffe waren teilweise ziemlich schnell unterwegs auf dem Fluss. Und ich weiß noch, an einem Tag hat ein Angler auf einem selbstgebauten Steg am Ufer gesessen. Ich habe am Wasser gespielt und da kam ein Schiff mit überhöhter Geschwindigkeit, ein Schubschiff. Das war auch voll beladen, weil das fast eben mit der Wasseroberfläche war. Und auf einmal sehe ich, wie das ganze Wasser verschwindet und das Wasser sich zurückzieht und wirklich bis zur Fahrrinne fast verdrängt wird. Und dann habe ich schon irgendwie, mein Inneres hat gesagt, jetzt irgendwie musst du weg da. Mhm. Und ich bin dann weit weg vom Ufer gegangen und der Angler ist auch aufgestanden. Der ist dann auch vom Ufer weg, hat seine Ausrüstung stehen lassen. Und auf einmal, als das Schiff dann vorbei war, kam diese ganze Wasserflut, die das Schiff durch die Verdrängung weggezogen hat, die kam zurück. Und es hat die ganze Ausrüstung des Anglers mitgerissen. Der Steg war weg, der war komplett weg. Und hätte da jemand gestanden, der wäre da wirklich voll erfasst worden und wäre mit rein ins Wasser gezogen worden. Ich meine, bei der Mosel vielleicht nicht so schlimm, aber es kann ja sein, dass man bei solchen Situationen irgendwo hängen bleibt oder mit dem Kopf dagegen schlägt. Verletzungsgefahr ist halt da und aufgrund dessen, wenn man das nicht gesehen wird, dass man ertrinkt. Und das fand ich schon phänomenal, weil ich hier zum ersten Mal im Leben die Kraft des Wassers gesehen habe. Genau. Und das muss man sich ja bei einem Tsunami tausendfach schlimmer vorstellen.
Ja, und Wasser, das ist ja wirklich das krasse Element auf diesem Planeten. Einerseits verhält es sich so, wie man, wie es will. Also wir können das ja nicht erfassen. Im Beispiel, das Wasser ist am schwersten, wenn es 4 Grad ist und nicht 0 Grad. Also das ist eine physikalische, außergewöhnliche Geschichte. Aber das Wasser ist ja so paradox, weil einerseits ist es unsere zweite Priorität. Wir brauchen Wasser, damit unser Stoffwechsel funktioniert, damit unser Blut dünn bleibt und so weiter. Handherum ist das Wasser aber auch lebensgefährlich. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich gefährlich, gerade an Flüssen. Ich kenne auch solche Erlebnisse selbst, wo ich merke, dass auf einmal der Fluss ansteigt. Gerade bei uns in den Schweizer Bergen haben wir immer mal mit Springfluten zu kämpfen. Oder da kämpfst du nicht lange, aber wir haben überall auch Schilder, dass du nicht am Fluss sein darfst, weil Springfluten kommen könnten. Und da habe ich doch auch das eine oder andere Mal erlebt, dass ich sehe, und das beobachte ich natürlich sehr genau, wenn der Fluss langsam ansteigt.
Ja, wobei wir schon dann beim nächsten Thema wären. Dankeschön. Hochwasser. Ja. Wir haben ja jetzt in Deutschland gesehen, leider durch diese schlimme Ahrtal-Katastrophe, was für eine verheerende Wirkung Wasser haben kann. Und du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, gerade mit den Springfluten. Da ist ein bisschen mehr passiert als die Springflut. Auf einmal war das Wasser da. Auch hier wieder eine kleine Geschichte aus meiner Erfahrung. Damals in diesem Ort, in diesem schönen Mosel-Weinort, in dem ich gewohnt habe, hatte ich einen Klassenkameraden, der hat direkt am Ufer der Mosel gewohnt, also 50 Meter weit weg. Und da war auch so ein kleiner Damm, der das ganze Dorf vor dem Hochwasser, vor dem jährlichen, vielleicht auch mehrfach auftretenden Hochwasser geschützt hat. Aber jedes Jahr hatte der das Problem, der Altbau, in dem der gelebt hat, der wurde fast regelmäßig vom Hochwasser erfasst und er hatte immer das Wasser in der Wohnung stehen, und zwar im Wohnzimmer. Und für mich war das interessant, weil der Vater von dem Jungen, der musste nachts 7-8 Mal aufstehen, weil der eine Lenzpumpe an die Tür gestellt hat, an die Haustür, um eben das Wasser so ein bisschen abzuwehren. Der hat da zwei Bretter befestigt, dazwischen hat die Lenzpumpe gestanden, um eben das Wasser abzuhalten, und trotzdem ist das Wasser ein bisschen in die Wohnung gekommen. Und ich fand es interessant, was für eine Kraft entsteht, weil die mussten Sandsäcke in die Toilette legen, weil von unten auch das Grundwasser gedrückt hat, aufgrund des Hochwassers. Und man kann sich vorstellen, wie unschön das ist, wenn die ganzen Fäkalien und das Toilettenpapier und was weiß ich was von unten hochgedrückt wird und dann auch noch in der Wohnung schwimmt. Und was für mich immer sehr ja, gruselig war, wenn das Wasser nach ein paar Tagen oder Wochen dann verschwunden war, dieser Schlamm, der zurückbleibt, dieser stinkende, modrige, damals auch noch, meine ich richtig in Erinnerung zu haben, nach Öl riechende Schlamm von den Heizöltanks, die dann wahrscheinlich an anderen Häusern da rausgerissen wurden. Und das war ekelhaft. Und da hast du auch immer Spuren gesehen. Also das haben die nie richtig wegbekommen, auch nach Raumtrocknung nicht. Vielleicht ja, hast du dazu auch eine Erfahrung.
Ja, es war noch nicht lange her, ich glaube, letztes Jahr hatten wir bei uns auch Hochwasser. Und zwar in der Stadt. Ich wohne da so an einem Stadtrand. Und der Keller, der ist auch in der Tiefe, also der ist unter dem Erdniveau. Und da hat es tatsächlich einfach alle Leitungen wurden da überspült, respektive überflutet. Und
Ui.
dementsprechend stieg dann das Wasser im Keller. Und im Keller habe ich natürlich auch viel Ausbildungsmaterial, Dinge, die ich für die Kurse brauche, für die Survival-Kurse, und musste das alles retten, weil der Keller und das ganze Haus unten dran überflutet war. Und wie du gesagt hast, die ganzen Fäkalien waren
Ui.
natürlich dementsprechend auch irgendwo in diesem Mischmasch drin. Und das war natürlich dann eine eklige, mühsame Arbeit. Kam niemand zu Schaden, also mir war nicht bekannt, dass irgendjemand gestorben war bei diesem Hochwasser, aber man sieht einfach, dass Wasser auch sehr eine große Zerstörungskraft hat, ja.
Ja, du hast ja vorhin das Thema Springflut angesprochen. Würdest du
Ja.
darauf mal eingehen, weil du bist ja ein Bergmensch, als Graubünder, Halbzüricher, Mischmasch-Mensch, sage ich mal so, hast ja Gebirgserfahrung. Was ist denn das Gefährliche an einer Springflut?
Ja, das Gefährliche ist wirklich, dass sie sprunghaft kommt. Also sie kommt innerhalb also die kann innerhalb von wenigen Sekunden kommen. Weil wenn oben irgendwo ein Damm aufgemacht wird oder irgendwas passiert. Wir haben natürlich viele Wasserkraftwerke auch in den Bergen, und wenn da reguliert wird, dann kann es mal sein, dass eine größere Wassermasse innerhalb von Sekunden ja, so ein Sturzbach auslöst. Und wenn du dann gerade im Flussbett bist, hast du in der Regel keine Chance, da jetzt noch heil rauszukommen. Wenn ich in den Bergen unterwegs bin, in solchen Flusstälern oder Bächen, dann bin ich einfach, ich sage jetzt mal, auf 180. Ich sage das so, da bin ich einfach mit meiner Sensorik ein bisschen ausgefahren. Das heißt, ich höre mehr in die Natur raus. Weil Wasser hörst du, wenn Wasser kommt. Weil so ein Sturzbach, da kommen Steine mit und die hörst du, das ist so wie ein Grollen. Das ist ich sage jetzt mal, ein unangenehmes Geräusch, wie wenn ein Donner kommt. Und das hörst du. Und wenn du aware bist, also sprich aufmerksam, dann kannst du das hören, und dann ist die höchste Eisenbahn, das Flussbett zu verlassen. Genau.
Das heißt, du arbeitest schon präventiv in einer gewissen Weise, weil du öffnest Augen, Ohren und Sinne dafür, für was, was sich möglicherweise ankündigen könnte. Dazu würde natürlich auch gehören, zum Präventivarbeiten, dass man vorher den Wetterbericht schaut,
Absolut.
weil wenn man schon weiß, okay, heute Mittag sind Gewitter im Gebirge angesagt und das kann ziemlich schnell gehen, dass man von einem Gewitter überrascht wird, dann sollte man vielleicht doch besser die Wandertour oder den Ausflug verschieben auf eine andere Wetterlage, weil das hat den einen oder anderen auch schon gekostet, kann man sagen. Und das ist auch der Grund, warum man im Gebirge vielleicht nicht unbedingt an einem kleinen Bach oder einem kleinen Flüsschen direkt immer sich aufhalten sollte, campen sollte oder sonstiges machen sollte, weil es kann eben sein, wie der John eben gesagt hat, dass das Ganze sprunghaft ansteigt, das Gewässer, weil von oben eben die Wassermassen kommen und ja, das kann schnell verheerend werden.
Genau, und das gut, dass du es erwähnst, genau, gerade wegen den Gewittern in den Bergen. Du siehst die unter Umständen nicht, die kriegst du nicht mit, weil sie hinter einer Flanke sind oder was auch immer, und dann wirklich dieses Wasser runterstürzt. Und da hat man wie keine Vorahnung, und das ist wirklich das Hauptgefährliche, ja.
Genau, also bei der Schneeschmelze zum Beispiel, da steigt ja der Wasserstand langsam
Genau.
an, also vielleicht auch ein bisschen schneller mal hin und wieder, aber man kann das so ein bisschen beobachten. Aber wenn es im Gewitter fett abregnet, und da kommen wirklich etliche Liter runter, das Wasser kann ja gar nicht so gut verteilt werden und das kommt dann auf einen Schlag und überrascht ein. Und ich habe in einem Augenzeugenbericht aus Italien mal gelesen, das ist schon ein paar Jahre her. Da hat es 2 Minuten gedauert, wo ein Dorf dermaßen schwer überschwemmt wurde an manchen Stellen, dass tatsächlich Menschen mitgerissen wurden und zu Tode gerissen wurden bei einer Gartenparty. Mhm. Und ich fand diesen Zeitraum spannend, weil das ja nur 2 Minuten waren. Also ja. Ist ja nicht so, dass man jetzt, wenn man das Gewitter irgendwo hört, nach einer halben Stunde denkt, na, jetzt muss ich mal reingehen, jetzt könnte die Sturzflut kommen, sondern das ging relativ schnell.
Ja. Ja, und ich glaube, dieser Überraschungseffekt, egal bei was, oder? Das ist das, was uns auch immer wieder umtreibt, wo wir sagen, nee, wow, das, mit dem hätte ich nicht gerechnet.
Ja.
Und da, ja, Prävention, soweit es geht, aber grundsätzlich, wenn es dann da ist, dann reagieren wir. Und entweder reagieren wir richtig oder falsch. Ich habe ein kleines Beispiel, wie man reagieren kann oder nicht. Ich habe aus, ich sag mal, Ungeschicklichkeit ist mein T-Shirt vor einigen Tagen in Flammen gestanden, weil ich an eine Kerze zu nahe gekommen bin und habe im Augenwinkel gesehen, dass eine Flamme hinter mir auflodert. In diesem Moment habe ich einfach instinktiv dort reingegriffen, sprich an mein T-Shirt, und habe es erstickt in meiner Hand. Ich hatte keine Zeit, um zu überlegen, was ist jetzt eigentlich da passiert? Brenne ich jetzt nicht oder was auch immer, sondern ich habe einfach instinktiv da reingegriffen, habe es im Keim erstickt, weil ich immer und immer wieder auch mit Feuer zu tun hatte und habe, auch mit Bränden in Häusern, dass meine Taktik, um Feuer zu löschen, wenn es geht, mit Ersticken ist. Und das ist das, was wir, glaube ich, in der Prävention jetzt auch bei dem Erdbeben gemeint haben, dass wenn du dich mit etwas immer wieder beschäftigst, dann handelst du im Notfall einfach so, wie du dir das halt mal auch beigebracht hast.
Ja, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Genau, verbrannt habe ich mich trotzdem, aber war nur eine Brandwunde.
Okay, ja, zum Glück ist dann nicht mehr passiert.
Genau.
Gut, liebe Hörer, also wir haben heute mal so ein bisschen über Naturkatastrophen besprochen. Es gäbe natürlich noch viel mehr zu sagen, was jetzt Prävention für Naturkatastrophen betrifft, was Verhaltensregeln betrifft etc. Aber da könnt ihr euch im Netz einlesen. Wir setzen noch ein paar Links in die Shownotes, wo ihr euch auch vielleicht ein bisschen tiefer gehen mit dem Thema befassen könnt. Und ganz wichtig, man kann sich aber nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Aber es ist wichtig, dass man die Psyche ein bisschen auf das Ganze ansetzt, weil dann hat man den Vorteil, dass man der jeweiligen Situation das Risiko mindert, dass man überwältigt wird, also aus psychologischer Sicht, und man hat mehr Handlungsspielraum.
Genau.
Ja, dann freut euch auf die nächste Folge. Lieber John, was erzählen wir denn den Hörern im nächsten Podcast?
Ich weiß gar nicht, ob wir schon erzählen sollen, denn es kann ja immer wieder mal sein, dass was reinschneit oder zwischenkommt,
ja,
was gerade aktuell ist. Aber hast du was auf dem Petto?
Ja, lasst euch überraschen. Es lohnt sich. Also wir haben wieder was Spannendes für euch vorbereitet, haben uns da lange besprochen und damit auseinandergesetzt. Und es wird wieder gut werden. Und genau. Abonniert doch unser Podcast einfach, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Kritik, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail, nutzt das Kontaktformular auf unseren Webseiten. Johns Seite www.swiss-survival-training.com und meine Webseite www.larskonarek.de findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und dann sagen wir, bleibt gesund. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Restwoche und bis zum nächsten Mal.
Genau, macht's gut, und wenn ihr irgendwie einen Wunsch habt, über was Lars und ich uns unterhalten sollen, dann gebt euch das auch oder gebt uns das auch durch.
Genau.
Alles Gute.
Vielleicht habt ihr auch das ein oder andere Spannende, was uns anregt, darüber zu sprechen.
Genau.
Bis dann.
Bis dann, macht's gut.